Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze wie immer gegenüber vom Simon.
Hallo.
Hallo, du winkst mir so seltsam von da hinten zu.
Von dem langen Gang in unseren, nicht Gemächern, was ist das denn hier? Dann in königlichem
Wohnzimmer.
Sprech. Naja, wie nennt man das?
Der Unterhaltungsraum.
Der Unterhaltungsraum, genau. Ja. Okay. Ihr wisst es, wir sind bekannt für seltsame Einstiege, aber heute haben wir ganz viele Spiele zu besprechen, die wieder sehr ungewöhnlich sind. Ein Titel ist allerdings auch für das Kennerspiel des Jahres nominiert. Wenn ihr die Folge hört, könnte es durchaus sein, dass das schon verliehen wurde, der Preis. Wir wissen es nicht. Wir nehmen schon weit in der Vergangenheit quasi auf. Aktuell.
Also aktuell nehmen wir im Präsens auf.
Ja, genau.
Aber ihr werdet die Vergangenheit hören. Aber das ist immer, egal wie weit in der Vergangenheit das sein wird.
Das sind die philosophischen Gedanken hier, für die ihr einschaltet. Das ist ganz, ganz klar. Ja, wir haben eben noch unsere ganzen Sachen zusammengepackt für das Spieleautorentreffen in Göttingen, wo wir unseren Prototypen präsentieren werden. Ich bin ganz gespannt. Mit den einen oder anderen Hürden, die wir hatten, inklusive den Druck der Spielschachtel, der wirklich absurd war. Ja, wir werden da aber sicherlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wenn das gewesen ist. Aber jetzt bin ich gerade erstmal froh, dass wir tatsächlich alles pünktlich geschafft haben, in eine Form zu bringen, sodass wir den Prototypen morgen mitnehmen können.
Das war jetzt aber nicht so problematisch zeitlich, würde ich mal sagen.
Naja, aber es hätte ja auch was schief gehen können.
Ja, das stimmt.
Ne? Beim Druck der Karten oder sonst irgendwas.
Oder beim Druck der Schachtel.
Beim Druck der Schachtel ist was schief gegangen. Wir haben noch, ich sag mal, die Fehler konnten wir noch ausmerzen von der Zeit her. Jetzt sind wir ganz gespannt auf die neuen Eindrücke, die da auf uns warten werden. Aber heute geht es noch nicht um unser Spiel, sondern es geht um drei tolle Spiele, die wir gespielt haben oder auch nicht so tolle. Ihr werdet es erfahren. Wir haben heute eins der besten. Wir spoilern gar nicht. Wir spoilern gar nicht.
Du hast doch eben schon gespoilert, was wir besprechen.
Okay, dann spoilere ich komplett. Heute wird euch erwarten Moon Colony Bloodbath als Nominierung für das Kennerspiel des Jahres. Euch wird erwarten das fantastische Spiel Vindication und eins der besten Stichspiele, würde ich sagen, die wir bisher je gespielt haben. Und das macht tatsächlich, oder die Aussage ist bei uns ja tatsächlich schon besonders, denn unser Stichspielregal ist ja voll von Hunderten, vielleicht nicht Hunderten, aber
Hunderte klingt schon ein bisschen, als hättest du ein
100.
Großes Problem.
Wir haben über 100 mittlerweile.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Nur von den Stichspielen?
Ja, und jetzt war ja auch wieder Tokyo Game Market. Da habe ich dann auch wieder ein paar Stichspiele importieren lassen oder habe in einem Shop bestellt, der das importiert hat. Ja, es wird voll.
Mensch.
Aber wir fangen doch mal an mit Vindication. Das ist ein Spiel, was von dem Verlag Orange Nebula herausgegeben wurde, die auch das wunderbare Unsettled herausgebracht haben. Und auch der Designer Mark Neidlinger hat tatsächlich mit Unsettled entwickelt und hat bei Orange Nebula auch Vindication herausgebracht, und zwar viel früher. Das Spiel ist von 2018 und ist ein, man kann es gar nicht so genau beschreiben, ist so wirklich Eurogame ist es auch irgendwie nicht. Es ist so ein bisschen Explorations-, Aktions-Management-Spiel mit Ressourcen und hin und her und drum und dran für 2 bis 5 Personen. Mit einer Spieldauer von 45 bis 150 Minuten ist es angegeben und ab 14 Jahren auf der Packung. Und ihr werdet es merken, es ist definitiv im hohen Kennerspiel-Level angesiedelt. Ich würde sagen, wenn man es gut spielen will, vielleicht sogar im niedrigen Expertensegment.
Ja, und es geht eigentlich darum, wir spielen unsere Figur und wir sind so schiffbrüchig geworden und angespült worden und sind ganz unten und müssen unsere Ehre wiederherstellen und machen das, indem wir ja, gegen ein paar Monster kämpfen oder Relikte sammeln oder uns Companions holen, also irgendwelche Begleiter, die uns unterstützen. Ja, und sonst finde ich, ist das vom Thema her relativ abstrakt tatsächlich. Ich finde, ja, das Thema kommt jetzt nicht so crazy durch beim Spielen. Ja, aber wir haben eine Map von einer, ja, Insel, auf der wir eben gelandet sind, und wir erkunden die so mehr oder weniger. Wir können unserem Zug über die Felder laufen, decken dabei die Gebäude quasi auf, Orte, die sich da verbergen, und aktivieren jeden Zug einen Ort für einen Effekt. Die Effekte sind ganz unterschiedlich, und wir aktivieren unsere eigene Fähigkeit beziehungsweise die Fähigkeit von einem Begleiter. Und die Hauptmechanik ist in diesem Spiel, dass wir darüber und auch über viele der Orte Attribute erlangen. Sowas wie Stärke,
Weisheit,
Wissen und so weiter. Und ja, wir können mit diesen Attributen für neue Begleiter zahlen. Wir können die Attribute aber auch zu höherwertigen kombinieren. Ich meine, aus
Weisheit
und Stärke wird Vision oder
ja,
sowas.
Oder Weisheit und Inspiration wird dann quasi das Grüne. Was ist denn das Grüne?
Ja, Wissen und Inspiration wird zu Weisheit.
Ja, okay, das so kann sein, ja.
Und die sind ein bisschen höherwertig, und mit denen können wir dann andere Sachen aktivieren. Wir haben dann eben mit Vision können wir Relikte bekommen, mit Weisheit können wir besondere Fähigkeiten bekommen, die dann eben nochmal ein bisschen stärker sind. Am Anfang des Spiels bekommen wir jeder noch eine geheime Quest, die wir erfüllen im Verlauf des Spiels, um Punkte zu sammeln am Ende. Und wir haben was ganz Besonderes in diesem Spiel. Wir haben einen variablen Spielende-Trigger. Wir haben am Anfang des Spiels zwei offene Endgame-Trigger-Karten. Das sind Situationen, die quasi passieren können, und dann wird das Spielende ausgelöst. Zum Beispiel im Zweispielerspiel, dass insgesamt 3 Relikte erworben wurden. So, und dann sammeln wir während des Spiels aber auch die ganze Zeit Siegpunkte, und ich glaube alle 20 Siegpunkte oder so ungefähr, wird ein neuer Endgame-Trigger aufgedeckt. Und wenn der zu dem Zeitpunkt erfüllt ist oder irgendwann, dann geht das Spiel zu Ende. Das heißt, wir wissen am Anfang des Spiels gar nicht so genau, wie lange geht das Spiel, was passiert denn da überhaupt. Manchmal passen die Endgame-Trigger auch ziemlich gut zu unseren geheimen Quests, sodass man weiß, wenn ich jetzt meine eigene geheime Quest erfülle, dann löse ich dadurch automatisch auch das Spielende aus. Und das macht das Spiel sehr interessant und variabel.
Ich würde auch sagen, das ist eine ganz große Stärke des Spiels, weil wir aktiv entscheiden können, wollen wir jetzt das Spielende nach vorne treiben? Sind wir gerade die Person, die am meisten Punkte vielleicht nachher hat? Oder wollen wir vielleicht das Spielende sogar eher nach hinten herausziehen und wir verzichten auf die Sachen, die wir eigentlich vorhatten? Und das finde ich total spannend gemacht, weil wir immer wieder so diesen Spannungsmoment haben, wie lange geht denn das Spiel eigentlich noch? Und man kann per se sagen, deshalb mag ich das Spiel auch so gerne, es geht eigentlich immer zu kurz. Eigentlich haben wir noch zig Sachen vor, und das ist auch so ein Kernelement des Spiels, dass wir in unserem Zug ja per se laufen, aktivieren und ein bisschen wo was reinsetzen. Aber wir haben im Kopf schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen, die wir alle noch machen wollen, bevor das Spiel zu Ende ist. Und möglichst alle auf einmal, das funktioniert aber logischerweise nicht. Und so haben wir eigentlich dieses Gefühl, dass wir wirklich jeden Zug irgendwas Sinnvolles machen können, ohne dass jetzt die Züge so krass lange dauern oder total episch wären. Aber es ist immer so, ich weiß genau, was ich noch die nächsten 3, 4 Züge tun will. Und das weiß ich auch, wenn das Spiel schon vorbei ist. Und das ist natürlich häufig dann so ein Moment, wo man denkt, ah Mist, ein bisschen früher hätte ich darauf spielen können. Aber es macht auch den Reiz aus.
Mhm, auf jeden Fall. Und ein großer weiterer Reiz des Spiels ist unsere Big Box, würde ich mal sagen.
Findest du?
Ja, weil wir dadurch Zugriff auf ganz viele Erweiterungen haben. Mhm. Die sind teilweise in der Grundbox, sind auch einige drin gewesen. Eigentlich musst du ja
die Story erzählen,
wie du das Spiel gekauft hast.
Ja,
das ist nämlich ein bisschen wild.
Ich habe es vernünftigerweise natürlich erst gebraucht gekauft, das Spiel mit Erweiterung.
Und dann aber bevor dieses gebrauchte Spiel angekommen ist, schon direkt die Big Box bestellt.
Ja, Moment. Ja, das wollte ich aber gar nicht so formulieren. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe erst das gebrauchte Spiel gekauft, um dann die Big Box zu kaufen. Dass wir es in der Zwischenzeit gar nicht mal gespielt hatten, zwischen dem Kauf der beiden Versionen, das müssen wir ja nicht verraten, weißt du?
Ach so, ja, aber ich habe es ja schon verraten.
Ja, das ist natürlich doof. Ja, wir haben ja in der Folge von Unsettled erwähnt, wie viel Geld wir da in den Kickstarter investiert hatten und dass das ziemlich unfair war für die Bäcker. Und hier war es so, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, oh, Vindication wäre ja mal ganz spannend und ich mir das gebraucht geholt hatte, einen Tag später mir gesagt wurde, hey, da ist gerade ein Sale. Und das ist wohl der erste und vielleicht auch der einzige Sale. Und ich gucke da rein und das Ding war für die Hälfte weniger. Für, ich glaube, 40% Rabatt. Und das macht bei einem Spiel, was in der Big Box dann 300 Euro kostet, macht das schon sehr viel Geld aus. Ich hatte das Gebrauchtexemplar allerdings auch für einen ganz guten Preis bekommen und habe es tatsächlich auch in der gleichen Woche noch, nachdem wir es dann trotzdem ein paar Mal gespielt hatten, weil wir waren ja nicht sicher, ob es wirklich gut ist. Also wir haben die Version gespielt, das möchte ich hier hervorheben, haben wir es für den gleichen Preis wieder verkauft. Also ich bin quasi, was den Gebrauchtpreis angeht, plus minus null gewesen, was ja völlig in Ordnung ist. Wo ich dir zustimme, ist, die Big Box ist sehr cool, weil die halt sehr viele Trays hat, ähnlich auch wie bei Unsettled ist da vieles sehr durchdacht. Man hat den Eindruck, dass die wirklich überlegt haben, wie kann man das alles in eine Box reinsortieren. Das ist sehr gut, es gibt Kartentrays, es gibt für die Erweiterungen unterschiedliche Trays. Das Aufbauen geht dadurch relativ schnell. Und ich finde es auch eine sehr gute Version, wobei man sagen muss, 300 Euro sind nachher dann doch ein sehr großer Preis.
Definitiv, das auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass sich die Erweiterungen schon lohnen bei dem Spiel, weil dieses Spiel, finde ich, doch einiges durch die Erweiterungen dazu gewinnt. Und das fängt damit an, dass man hat grundsätzlich im Grundspiel hat man 19 Orte. Das sind quasi immer, wenn man das Basisspiel spielt, sind das immer dieselben Orte, die da drin sind. Und dann kann man mit den Erweiterungen anfangen, einzelne dieser Orte auszutauschen. Es gibt die meisten Orte zweimal, zum Beispiel zwei Büchereien oder sowas. Und dann kannst du auch sagen, ich nehme die eine raus, nehme stattdessen eins von den Sonderplättchen mit rein. Und allein das bringt schon mal interessante Dinge mit. Wir haben, glaube ich, angefangen mit dem Wishing Well,
ja,
bei dem man einfach einen kleinen Bonus sich holen kann und sich aussuchen kann. Und es gibt echt einige von diesen Plättchen, die man reinnehmen kann. Und dann gibt es aber auch noch größere Erweiterungen. Und von denen haben wir jetzt zwei ausprobiert. Die eine war
Ich glaube, vier gibt es insgesamt.
Genau,
ne?
Ich glaube auch. Und die eine ist die Gilden- und Monumente-Erweiterung, die quasi eine zusätzliche Aktion in deinen Zug mit reinbringt über einen Gildenplättchen, mit dem man ganz, 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 ganz unterschiedliche Dinge machen kann und ein Monument, das man bauen kann, das ziemlich viele Punkte bringt.
Es macht das Spiel auf jeden Fall noch belohnender.
Ja.
Ich finde, das hat auch immens Spaß gemacht. Es war jetzt aber auch für mich kein Problem, wieder zurückzugehen zu den Wurzeln und die nächste Erweiterung auszuprobieren, ohne die andere mit zu implementieren.
Genau.
Denn in der nächsten Erweiterung haben wir plötzlich so Dörfer und dann sind mehrere Orte quasi an einem Ort, theoretisch.
Genau, und das sorgt dafür, diese Dorferweiterung, das sorgt dafür, dass wir nicht nur 19 Plättchen im Spiel haben, sondern 33. Und das schaffen wir halt nur, indem wir ganz viele von diesen Erweiterungsplättchen mit reinnehmen.
Ja.
Und das muss ich sagen, das gefällt mir an dieser Erweiterung sehr, sehr gut, dass wir einfach dadurch mehr von diesen besonderen neuen Plättchen mit reinnehmen können und dadurch noch mehr Abwechslung haben. Und wie du schon sagst, wir kriegen dadurch so kleine Dörfer, die auf unserer Hauptmap über ein Plättchen erreichbar sind. Und dann haben wir quasi so eine kleine Minimap an der Seite, wo dann dieses Dorf noch so ein paar Orte hat. Was das super interessant macht, wir können da auch in dem Dorf, wir können die Ortsplättchen, die wir aktiviert haben, können wir besetzen und dadurch am Ende des Spiels Punkte bekommen. Das können wir bei den Dörfern auch machen. Und wir haben noch so eine ganz besondere Insel, die wir jetzt auch noch ganz neu erreichen können, bei der wir noch eine Fähigkeit sammeln können und noch besondere Bauplätze haben. Also wahnsinnig viel, was da reinkommt. Und wir haben auch noch lange nicht alles ausprobiert. Wir haben noch nicht alle Erweiterungen. Viel, ja. Und wir haben auch noch nicht alle besonderen Plättchen. Es gibt noch irgendwas mit mit so einem Turm, den man bauen kann. Was gibt es denn noch?
Mit dem Monster.
Das mit dem Loot.
Ja.
Ja, genau. Das mit dem Monster ist eine große Erweiterung. Es gibt noch eine storyartige Erweiterung.
Genau, da kriegt man da irgendwie Ereignisse und so. Ja, also da ist eine Menge Content drin. Die Frage ist ja, lohnt sich denn das Grundspiel auch? Und ich würde da schon sagen, ja. Wir hatten schon den Eindruck in den ersten Partien, dass wir gesagt haben, okay, ich würde jetzt doch gern ein paar mehr Orte sehen, die nicht so casual sind. Denn in dem Basisspiel sind halt sehr viele Orte, wo man einfach den Ort aktiviert und zwei Ressourcen kriegt von, Inspiration. So.
Ja.
Das ist aber nicht so spannend, weil dann ist der Zug schnell zu Ende, man hat nicht so große Überlegungen, man braucht sie vielleicht auch gar nicht unbedingt. Das war schon sehr, sehr schön, dass man da ein bisschen Abwechslung reinbringen kann, aber das Grundspiel an sich ist total rund. Was mich an dem Spiel so überzeugt, ist vor allen Dingen auch das Management der eigenen Ressourcen, die nicht diese Attribute sind. Denn wir haben so ein kleines Board und wir haben am Anfang 8 Power quasi oder 8 Stärke, die wir verteilen können, eben auf die Attribute. Die müssen wir aber auch haben, um sie zu verteilen. Und wir haben noch so passive Würfe. Die müssen wir erst über Sachen im Spiel überhaupt erst bekommen. Das kann man über verschiedene Arten machen. Das ist auch wieder so ein Element des Spiels, was ich total toll finde. Es gibt viele Wege, an ein Ziel zu kommen. Man kann das über die gelben Companions zum Beispiel super machen. Man kann es über die Monastery-Aktion machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und damit können wir diese Cubes aktivieren. Und wir können aber auch bereits aktivierte Cubes in Conviction Cubes umwandeln, die wir dann einsetzen können, um Gebiete zu kontrollieren oder um unseren Helden davor zu beschützen, beim Kampf mit einem Monster drauf zu gehen. Also du hast wieder viel zu bedenken. Es ist eine super simple Mechanik eigentlich, die ist in einer Minute erklärt, aber sie bringt eine Menge Spieltiefe rein. Und das finde ich bei diesem Spiel, und das bringt das Grundspiel ja auch schon mit sich, finde ich das richtig, richtig gut gelöst. Generell auch dieses Gefühl, man hat am Anfang diese Map, die komplett leer ist noch, ne? Und wir bauen erst während des Spiels quasi auch die, ich würde sagen in Anführungsstrichen, Worker-Felder hin, weil nichts anderes tun wir, außer dass wir uns ein Feld aussuchen, wo wir nebenstehen und das Feld aktivieren. Das ist ähnlich wie ein Worker-Feld quasi und macht auch manchmal Ähnliches, aber wir bauen es komplett modular auf. Das heißt, wir wissen am Anfang nicht, wann können wir die Aktion überhaupt machen. Ist das überhaupt möglich in den ersten 10-20% des Spiels? Du musst immer wieder darauf reagieren, was für Orte werden aufgedeckt, was für Relikte findest du auch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie dein Spielstil auch in eine Richtung gelenkt wird, die du vielleicht gar nicht vorhattest. Und da müssen wir jetzt sagen, gibt es ein kleines Manko, denn es gibt sogenannte Treachery-Karten, die wir tatsächlich im Spiel zu zweit jetzt auch entfernt haben. Denn das sind Karten, die sich darauf beziehen, dass wir einen Malus in Kauf nehmen, um den anderen auch einen Malus zu geben. Na? Beispielsweise, ich kriege Minuspunkte, wenn ich die Karte bekomme, kann aber dann irgendwas ausgeben, um den anderen bei etwas zu behindern. Das ist im Zweispielerspiel, finde ich, nicht ganz ausgewogen. Wir hatten am Anfang direkt ein, zwei Partien, wo ich alleine nur, weil ich die Karte zufällig bekommen habe, weil ich vom Stapel verdeckt bin, einen Companion nehmen wollte, dann das Spiel verloren hatte. Das hat sich sehr, sehr unbefriedigend angefühlt, weil ich die Karte auch nie aktivieren konnte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, die rauszunehmen. Ich finde auch nicht, dass das dem Spiel groß geschadet hätte. Ich würde sie im Spiel zu dritt oder viert vielleicht dann doch eher wieder reinnehmen. Muss man dann mal gucken und absprechen. Aber das bringt so ein Element ins Spiel, wo man sagt, da gibt's auch eine geringe Interaktion. Es ist jetzt nicht das interaktivste Spiel, aber durch das Kontrollieren von Regionen, dann kriegt man noch Siegpunkte, wenn jemand deine kontrollierte Region besucht und aktiviert, durch die Möglichkeiten, wie wir aber auch uns Sachen wegschnappen können, ist es durchaus auch interaktiv, aber es ist jetzt nicht ein super konfrontatives Spiel. Was mir aber auch sehr gut gefällt, weil wir mögen ja Area Control beide nicht und trotzdem gibt's ja so ein Mini-Area Control.
Genau, und wie du sagst, über diese Treachery-Karten kann man es ja auch noch konfrontativer spielen. Und machen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch diese weiteren Erweiterungen bringen. Ich glaube, im Basisspiel sind auch welche von den anderen Orten drin. von diesen Einzelnen.
Kann gut sein.
Und ich finde gerade zum Beispiel sowas wie, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, aber da kann man sich eine weitere Secret Quest holen. Also das macht es einfach interessanter. Und wie du sagst, das Basisspiel hat natürlich sehr viele Standardorte, die man aus solchen Spielen gut kennt. Und für viele Spieler, denke ich, ist das dann auf Dauer nicht so spannend wie mit den Erweiterungen und mit den besonderen Sachen. Aber ja, es gefällt mir auch ganz gut. Ich bin, glaube ich, jetzt nicht so ein Riesenfan wie du. Für mich hätte es jetzt auch nicht die Neoprenmatte noch sein müssen.
Ja, da muss ich aber auch vernünftigerweise sagen, die habe ich jetzt auch erst gekauft. Nach den 10 Partien, die wir da schon hatten.
Ja.
Und habe auch mich jetzt mit Sleeves auch dazu eingedeckt, weil ich glaube, dass das Spiel sich sehr lange bei uns halten wird. Wir haben es jetzt mehr als 10 Mal gespielt. Und der Spielreiz hat überhaupt nicht abgenommen. Und ihr wisst, wie unser Abstand von den Aufnahmen ist. Ich glaube, wir haben das Spiel jetzt auch noch nicht so lange.
Ja,
also
aber
vielleicht 3-4 Wochen.
Du bist halt auch endbegeistert.
Ich bin total begeistert, weil auch eine Runde nicht so lange zu zweit dauert. Also wir spielen teilweise zwischen 20 und 35 Minuten zu zweit. Und ich glaube, es wird zu viert auch eher so. Also ich hatte eine Partie zu viert vor ein paar Jahren schon. Da war es so, ich glaube, da haben wir 2 Stunden oder so gespielt. Also es ist nicht super lang. Und das macht auch viel aus, weil es eben ein Spielgefühl gibt, was sich auch wie ein großes Spiel anfühlt, was aber dann nicht so sich zieht. Also das Spiel zieht sich überhaupt nicht. Es ist wirklich kurz und kompakt.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich sehr cool.
Nee, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles drinsteckt in der Big Box. Wir haben ja auch noch ganz viele Promokarten, die wir jetzt noch gar nicht reingemischt hatten.
Also für mich braucht es nicht jede Erweiterung, bin ich dir auch ganz ehrlich. Also
aber ich würde sie gerne testen.
Wir werden die testen, logisch. Aber ich finde, das Basisspiel mit dem Plan und den unterschiedlichen Orten würde mir auch häufig, glaube ich, schon ausreichen. Und dazu muss man dann noch sagen, dass es optisch auch wirklich sehr schön gemacht ist. Es hat so ein Cover, was so ein bisschen an so alte Rollenspiele erinnert. So ein bisschen Oblivion-mäßig, so, weiß ich nicht, so die 2000er Rollenspiele vielleicht. Ich finde aber die Optik auch sehr gelungen, also auch von den Orten und so. Es ist sehr übersichtlich und das hat es eben mit Unsettled auch gemeinsam, dass man merkt, da wurde sich viel Arbeit auch ums Design drumherum gemacht, das alles sehr flüssig zu gestalten. Man merkt, da steckt auch viel Gedankengut auch in der Organisation und allem drin. Für mich ist das ein klarer Win und ich bin gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir nachher auch in die Top 30 tatsächlich rutschen könnte, weil es wirklich ein richtig gutes Spiel ist. Das war Vindication und wir machen weiter mit Moon Colony Bloodbath. Das ist ein Spiel, was ja einige von euch kennen dürften, denn es ist nominiert zum Kennerspiel des Jahres gewesen dieses Jahr. Und ob es gewonnen hat oder nicht, kann ich an diesem Zeitpunkt, wie gesagt, noch nicht sagen. Wir haben Anfang Juni erst, aber Moon Colony Bloodbath ist ein Spiel von Donald X. Vaccarino und Franz Vohwinkel hat das Artwork gemacht. Das Ganze ist bei Alea und Rio Grande und Ravensburger erschienen und ist ein, ja, man könnte sagen, Engine-Building-Hot-Potato-Spiel.
Eigentlich auch so ein bisschen so ein Deckbuilder mit einem gemeinsamen Deck.
Ja, so ein bisschen Auto-Battling ist auch dabei. Genau, ein Spiel für 1 bis 5 Personen. 45 bis 90 Minuten ist die Spieldauer angegeben. In den Partien zu dritt haben wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde gespielt, zu zweit sogar in unter einer Dreiviertelstunde. Ist im Kennerbereich angesiedelt und ab 14 Jahren angegeben. Ja, Simone, wir haben eine Mondbasis und
eine Kolonie,
müssen gucken, dass uns die Roboter nicht abschnetzeln.
Ja, genau. Wir haben eine Kolonie auf dem Mond errichtet und haben eine begrenzte Zahl an Bevölkerung. Weil wir sind ja jetzt auf dem Mond, da ist ja jetzt noch nicht die ganze Menschheit. Und wir versuchen, die am Leben zu erhalten. Und das ist eigentlich total simpel, dieses Spiel. Wir haben ein Deck in der Mitte, da wird immer eine Karte aufgedeckt und die wird durchgeführt. Und wir haben am Anfang ganz wenige Karten da drin, da steht dann einfach drauf, wir führen alle eine Aktion aus oder wir fügen eine Eventkarte hinzu.
Ein Problem meistens.
Ja, Aktion ausführen ist ganz simpel. Wir können wir können Karten ziehen, wir können Karten erforschen und die ausspielen, wir können Nahrung sammeln, wir können Geld sammeln und Kisten sammeln. Und so versuchen wir uns, unsere eigene Kolonie so ein bisschen aufzubauen, indem wir besondere Karten ausspielen, die uns diese Basisaktionen ja im Kern eigentlich verstärken und die so ein bisschen miteinander verknüpfen. Oder dass wir zum Beispiel, wenn wir Geld bekommen, bekommen wir auch Äpfel. Oder wenn wir Äpfel bekommen, können wir welche davon als Nahrung verkaufen und so weiter.
Genau, und die Gebäude haben auch alle eine Anzahl an Leuten, die da drin beheimatet sind und unsere Mondkolonie bewohnen. Und so werden wir zumindest am Anfang, ist es noch so, unsere Mondkolonie erstmal ein bisschen aufbauen, dann passieren ein paar Unfälle und dann ist die erste Runde eigentlich auch schon durch und dann wird das Deck wieder gemischt. Vielleicht haben wir auch unsere Vorteile schon eingefügt, da kriegen nur wir etwas für, geht über besondere Karten. Dann wird das Deck wieder gemischt und geht wieder von oben nach unten durch.
Genau, und bei den Eventkarten, hast du ja schon gesagt, müssen wir meistens ein Problem hinzufügen. Oder wir müssen, glaube ich, immer ein Problem hinzufügen.
Na, das sind die Karten, also es gibt keine Eventkarten an sich. Also es gibt Karten, die über Karten ins Spiel kommen und
genau,
es gibt
und
eben
das ist
dieses Füge ein Problem hinzu.
Und das ist eine feste Reihenfolge an Karten. Das geht auch relativ simpel los.
Genau, und pro Runde kommen eigentlich immer zwei Probleme hinzu. Am Anfang ist das noch relativ basic. Da kriegt man auch so ein bisschen Akten, Papierkram, den man erledigen muss. Dann ziehen wir Karten, werfen welche ab. Wir müssen ein paar Bevölkerungen schon mal loswerden. Aber irgendwann kommt der erste Roboter, der dem Stapel hinzugefügt wird. Und der Roboter, der ist nicht so wirklich gut, denn er läuft ein bisschen falsch, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau, er soll uns eigentlich helfen, aber schnetzelt immer unsere Leute ab.
Ja, und manchmal gibt es auch einen positiven Aspekt, zum Beispiel der Roboter-Doktor. Wenn der natürlich ein bisschen schief läuft, dann ermordet er unsere 5 Leute vielleicht. Aber dann können wir vielleicht auch eine Kiste ausgeben, damit er uns neue Nahrung beschafft. Oder wir haben vielleicht den Militärroboter, da müssen wir plötzlich 7 Bevölkerungen abwerfen, aber wir kriegen auch 2 Millionen nachher. Ne? Und so ist es thematisch manchmal mehr passend als wann anders. Ne? Also es gibt da zum Beispiel diesen einen Roboter, der ist so ein Logistiker und der ja macht auch unsere Bevölkerung kaputt, aber zumindest legt er auf jedes Gebäude von uns eine Kiste drauf. Das ist dann schon ganz lustig im Spiel, weil es manchmal thematisch wirklich ganz lustig ist, was da eigentlich passiert. Und man muss sich das dann auch tatsächlich mal ein bisschen bildlich vorstellen. Der Name ist ja auch Programm Moon Colony Bloodbath. Und das ist dann, der Name ist dann manchmal Programm bei den Robotern. Und so wird aber jede Runde exponentiell mehr, logischerweise, an Bevölkerung nicht verballert, sondern gehäckselt teilweise.
Genau, denn die werden ja jede Runde wieder aktiviert.
Und
also
es kommt
jedes
jede
Mal
Runde
durchs
mehr
Deck
Roboter
durch.
Rein.
Ja. Und das ist irgendwann ein großes Problem, denn wir haben am Anfang 30 Bevölkerung auf unser Board bekommen. Wenn diese Bevölkerung leider futsch ist, dann müssen wir anfangen, unsere hart bezahlten Gebäude abzuwerfen. Denn in diesen Gebäuden leben noch mal mehr Menschen, die wir dann auf unser Board zurückbekommen. Und ja, so hoffen wir dann, dass wir es schaffen zu überleben, beziehungsweise, dass wir zumindest länger überleben als unsere Gegner.
Genau, denn das Spiel ist vorbei, wenn tatsächlich eine Person keine Bevölkerung mehr hat. Wenn die Mondkolonie da platt gemacht wurde, dann zählen alle anderen ihre Bevölkerung zusammen. Da zählen auch die auf den Gebäuden, die man gebaut hat, dazu. Und die Person, die dann noch die meiste Bevölkerung hat, hat gewonnen. Es ist ganz interessant bei diesem Spiel, diese Eskalationsstufe, die geht relativ schnell steil und man überlebt dann doch länger als gedacht, zumindest war das immer mein Eindruck. Wir haben gestern beim Spieletreff zu dritt gespielt und haben es tatsächlich sogar alle geschafft, bis zum Ende zu überleben. Das war aber das erste Mal jetzt in den ganzen Partien. Was ich bei dem Spiel toll finde, ist, dass sich die Partien doch unterschiedlich anfühlen. Man wird das gar nicht denken, weil die Karten sind auch mehrfach in dem Deck drin. Und man spezialisiert sich irgendwie immer so auf 1-2 Aktionen, die man irgendwie verbessern möchte. Ich hatte gestern eine krasse Engine beim Ernten und konnte statt 4 Äpfel immer in meinen Vorrat zu legen, konnte ich immer 9 Äpfel mit der Aktion reinlegen, hab noch mehr Bevölkerung bekommen und konnte auch noch die Äpfel ausgeben, als wär's Geld. Das war eine total mega Engine und somit konnte ich dann auch wieder neue Gebäude irgendwie kaufen. Die Äpfel zum Versorgen der Gebäude hatte ich auch irgendwie noch übrig. Und trotzdem gerät man irgendwann in den Moment rein, wo man sagt, oh, jetzt muss ich ein Gebäude leider abreißen. Und dann kriegt man nämlich die Leute, die in dem Gebäude wohnen, quasi wieder als neue Ressource dazu. Dafür ist das Gebäude aber weg.
Mhm.
Und dann hat es so ein ähnliches Spielgefühl, finde ich, wie bei dem Ponzi-Scheme, was wir hier auch schon besprochen hatten, dass man so das Gefühl hat, oh nein, ich bin gleich kaputt, hoffentlich ist jemand anders schneller kaputt als ich.
Ja, das finde ich auch ziemlich lustig an diesem Spiel. Wie ich ja schon gesagt habe, du willst eigentlich nur nicht der Erste sein, der kaputt geht. Du willst nur ein bisschen länger durchhalten als der Gegner. Und man ist auch während des Spiels immer so ein bisschen am Gucken, wie sieht's denn bei den anderen aus? Hat der andere noch gute Gebäude da liegen oder nicht? Versuche ich jetzt mir noch so mühsam vom Mund so ein weiteres Gebäude abzusparen, damit ich da noch eins hinsetzen kann und noch mehr Bevölkerung übrig habe? Ja, ist auf jeden Fall ein ganz lustiges Spiel. Ein bisschen schwarzer Humor dabei.
Ein bisschen ist gut, ja.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall ganz witzig und ist eine nette Sache, würde ich sagen. Ist jetzt kein Meisterwerk,
ja.
aber ganz witzig.
Ja, also diese Technologiekritik kommt auf jeden Fall gut durch. Ich finde generell auch die Aufmachung, es sieht ja so ein bisschen aus wie aus so, weiß ich nicht, die Mitte des 20. Jahrhunderts Illustration.
Ich dachte grad, du wolltest Mittelalter sagen.
Nee, aber ich meine so diese, weiß ich nicht, diese Waschmittelpackungen von früher so gefühlt. Hat auch eine sehr humorvolles Cover und Anleitung. Da, ich weiß nicht, ich finde, das gesamte Ding sieht irgendwie genauso aus, wie es aussehen soll. Ich mag das Spielgefühl total gerne, weil es eben diesen Aspekt, dieses Auto-Battling-mäßigen irgendwie in so einen Engine-Builder reinbaut. Und es ist auch wirklich schön, dass jeder parallel Sachen erledigt. Also es ist ein Spiel, bei dem wir alle gleichzeitig ja spielen und dadurch ist jeder auch am Tisch irgendwie von Anfang an involviert. Das finde ich auch richtig gut. Wo ich mich tatsächlich frage, ist das ein Spiel, was mehr als 10 Partien hält? Da sind wir noch ein bisschen von weg. Oder ich bin noch von diesem Gedanken ein bisschen weg. Wir haben es jetzt, glaube ich, 4-mal gespielt. Mir gefällt es auch gut. Ich finde auch toll, dass es nominiert ist, einfach auch, weil es ein sehr innovatives Werk ist. Also ich kenne kein Spiel, was so ist wie Moon Colony Bloodbath. Aber ich weiß nicht, ob es ein Dauerbrenner wird. Das kann ich nicht sagen. Trotzdem insgesamt hat uns das, glaube ich, ganz gut gefallen.
Ich finde aber, es ist was, das kann man immer wieder mal rausholen.
Das glaube ich
also
auch,
also es ist ja auch nicht so endkomplex, dass man dann Stunden bräuchte, um die Regeln nochmal durchzuarbeiten, sondern das kann man sich, glaube ich, relativ schnell wieder in Gedanken rufen und dann geht das. Und dann ist das, glaube ich, hin und wieder einfach mal eine lustige Angelegenheit. Und
ja,
ein netter Absacker.
Ich kann mir das auch gut vorstellen. Auch jetzt, weil die Partien, die ich gestern gespielt habe, auch tatsächlich wirklich spaßig wieder waren. Und auch unterschiedlich genug, ja.
Ja, ein sehr schönes Spiel.
Moon Colony Bloodbath war das. Ja, und wie versprochen, kommen wir jetzt zu einem der besten Stichspiele, würde ich zumindest behaupten. Und ich glaube, du würdest mir da auch ein bisschen zustimmen zumindest, oder?
Es ist schon sehr gut. Ich überlege gerade, was denn so die besten Stichspiele sind.
Wir müssen mal ein Ranking machen. Wir müssen mal wirklich...
Also meine 1 kenne ich schon.
Ja, ich auch. Wir alle kennen deine 1, zumindest die fleißigen Hörer und Hörerinnen. Ja. Das sollten wir wirklich mal machen. Wir müssen, also so Ranking und Toplisten für so Worker Placement und so, das muss man von uns jetzt wirklich nicht hören, weil da sind wir auch nicht die Experten, aber bei so Stichspielen, Ladder Climbing, könnten wir eigentlich mal machen und Deduktion hatten wir ja auch vor. Das kommt auf die Agenda, wenn wir mal nicht so viel gespielt haben, dass wir eine Folge füllen können, aber aktuell sieht's da noch sehr voll aus. Jetzt kommen wir aber zu dem Stichspiel und das ist Ouroboros Trick und ist ein Spiel von Yoshiteru Shinohara. Und ist tatsächlich, glaube ich, in Japan einfach erschienen bei Shinohara Yugi Yoko. Und ist ein Stichspiel für 3 bis 5 Personen, wobei ich sagen würde, zu 4 ist, glaube ich, der Sweet Spot, zumindest meiner Meinung nach. 15 bis 20 Minuten ist die Spieldauer, ist im Stichspielbereich angesiedelt. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Ihr werdet wissen, ob da die Familie vielleicht für geeignet ist oder eben nicht. Ab 10 Jahren und ist ein Spiel, bei denen ihr euch jetzt nicht abschrecken solltet, herzuhören, denn das könntet ihr theoretisch auch relativ einfach nachbauen. So, die Anleitung gibt es nämlich bei BoardGameGeek. Das findet ihr übrigens auch unten in der Beschreibung des Podcasts. Da könnt ihr direkt draufklicken und kommt zu dem tollen Spiel. Und es ist ein Spiel, was sich schon ein bisschen ähnlich auch anfühlt wie Moon Colony Bloodbath tatsächlich. So spannen wir hier einen Bogen, denn auch da ist es ein, man könnte es schon fast sagen, Battle Royale, Hot Potato ähnliches Feeling. Denn wenn eine Person keine Karten mehr hat, hat sie verloren. Das kann man so sagen. Und es ist ein ständiges Rennen dagegen, dass man keine Karten mehr hat.
Ja.
Es ist ein Stichspiel, bei dem man sagen muss, man muss viele Sachen, die man von Stichspielen gewohnt ist, über Bord werfen, beziehungsweise viele Angewohnheiten oder viele Sachen, die man von Stichspielen gewohnt ist, so ein bisschen hinten anstellen. Denn bei dem Spiel geht es darum, dass wir Handkarten haben und die Person, die einen Stich gewinnt, dabei muss man sagen, es gibt eine Bedienpflicht, aber jede Karte, die nicht bedient wird, ist automatisch getrumpft. Und die Person, die einen Stich gewinnt, die muss nachher so viele Handkarten abwerfen von ihrer Hand, wie die kleinste Nummer in dem Stich angibt. Und der Stich kommt vor die Person hin und falls sie irgendwann im Spiel keine Handkarten mehr hat, darf sie alle ihre Stiche, die sie bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt hat, aufnehmen und darf dann diese Karten als neue Handkarten benutzen. Das heißt, wir bauen uns auch wieder so ein bisschen, nicht Deckbuilding typisch, aber wir bauen uns immer wieder neue Hände auf, können theoretisch auch Situationen haben, wo jemand 8 Handkarten hat und jemand anders hat nur noch 2. Das ändert natürlich komplett auch diese gesamte Bediengeschichte, weil die Person, die 2 Handkarten hat, logischerweise weniger Chancen hat zu bedienen, als die, die 8 Karten hat. Und es hat diesen Twist, dass wirklich jede nicht gespielte, nicht bediente Farbe Trumpf ist, was es auch total crazy macht. Und es gibt dann so lustige Momente, wo jemand dann einen Stich spielt und plötzlich muss die Person nachher 6 Karten abwerfen und zack, hat sie verloren. Mega lustig, aber ja.
Ja, mega lustiges Spiel auf jeden Fall. Hat uns großen Spaß gemacht bisher. Ich habe es ja, glaube ich, also du hast es, glaube ich, noch ein paar Mal häufiger gespielt.
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei 8 Partien sogar.
Aber
oder so schon.
Wir hatten immer ganz lustige Runden und es war bei einigen Runden durchaus überraschend, wer dann verloren hat.
Ja.
Weil man dann doch nochmal versucht, ein paar Stiche zu bekommen, bei denen man aber jetzt nicht so viele Karten abwerfen muss. Man versucht natürlich immer mit einem Plus sozusagen da rauszugehen. Ja, ist ganz schön tricky. Dein Vater hat das Spiel irgendwie komplett durchschaut.
Ja.
Also der war so gut in diesem Spiel.
Also der war nicht einmal nahe dran zu verlieren.
Der hat immer die Hand voller Karten gehabt. Also wirklich, keine Ahnung, wie das passieren konnte.
Ja, das ist ja bei Stichspielen auch so. Manches fühlt sich dann so gewohnt an und manches um. Und meine Mutter sagte, sie hat, in ihrem Kopf war das die ganze Zeit irgendwie ein Problem, dass es so anders ist zu anderen Stichspielen.
Ja.
Und bei einem anderen Stichspiel war es wieder genau umgekehrt von den, wie gut man im Spiel ist. Das ist super interessant.
Ja, also ist eine sehr lustige Idee, dieses Spiel, auf jeden Fall. Und hat einen spaßigen Gameflow, auf jeden Fall.
Ja, ich finde den auch total rund, weil je weniger Karten du hast, desto höher ist ja die Möglichkeit, dass du vielleicht stechen oder trumpfen kannst, weil du die Farbe nicht bedienen kannst. Also solltest du die kleinen vielleicht dir aufheben. Nur das Problem ist, wenn genau dann die Farbe gespielt wird, die du noch auf der Hand hast, musst du ja bedienen. Und das gibt häufiger so einen Moment, wo man so halb ins Schwitzen kommt. So, ich habe nur noch 2 Karten, wie soll ich denn das jetzt noch gewinnen? Und plötzlich zieht man da aber einen Stich nach dem anderen an Land. Und verliert dann nachher doch nicht. Und genauso kann es auch andersrum laufen, dass plötzlich die letzten Karten dir aus der Hand gezogen werden und das Spiel ist vorbei. Du kannst natürlich auch so ein bisschen mittracken, wenn du sowas machst. Also ich tracke immer nicht in meinem Kopf mit, wer welche Karten noch hat. Aber du weißt ja, welche Stiche Leute bekommen haben. Und nachher sind die Farben ja auch stark verteilt, weil am Anfang muss ja auch noch bedient werden. Das heißt, wenn jemand einen Stich mit Blau gewinnt, hat er für die nächste Hand ja 5 oder 4 blaue Karten. Und das kann man natürlich auch ein bisschen mit in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Aber
das ist schon sehr viel, was man sich dann merken müsste.
Das macht man nicht. Das ist auch eher, finde ich, ein Spiel, Also es ist auf einem hohen Stichspielniveau von dem, wie schwer es ist, würde ich schon sagen, es ist schon eher weit oben. Aber es geht halt super schnell. Also eine Runde dauert zwischen, ich würde sagen, 5 bis 15 Minuten. Es geht super schnell gespielt. Und ähnlich auch wie bei Moon Colony Bloodbath hat man von Anfang an so dieses Gefühl, oh Mist, ich bin gleich vorbei. Was mache ich denn jetzt? Ich versuche jetzt irgendwie noch durchzuhalten und entweder schafft man es dann nachher oder nicht. Und ja, das hat ein ganz tolles Spielgefühl. Und ich muss sagen, ich finde es richtig toll. Ihr braucht einfach nur, wenn ihr zu viert spielt, Karten im Wert von 1 bis 12. Das könnt ihr mit einem normalen Kartendeck tatsächlich spielen. In 4 Farben. Also ein ganz normales Kartendeck. Und dann nimmt ihr einfach Ass bis Dame. Nee, Moment, ja, nicht mal. Doch, bis Dame. Und dann ist das ja auch schon erledigt. So, ihr könnt es dann nicht zu fünft spielen, aber für 4 Personen wird es reichen. Probiert das mal aus. Das macht wirklich eine Menge Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Das war Ouroboros Trick, eins der besten Stichspiele meiner Meinung nach. Wir werden das in dem Ranking nachher nochmal hören. Und das ist ein Stichspiel, wo ich sage, auch wenn wir ganz viele im Regal haben, das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit, wenn wir zu meinen Eltern gehen und einen Stichspielabend machen. Weil das kann man easy am Ende nochmal einfügen und dann spielt man nochmal 2, 3 Runden, weil eben das Spiel auch nicht so lange dauert.
Genau.
Ja, wenn ihr uns jetzt noch eine Nachricht hinterlassen wollt zu einem der Spiele oder auch einfach so, dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben über Instagram oder den E-Mail-Account. Das Ganze findet ihr in der Beschreibung und ihr findet auch montagsabends immer schon auf dem Instagram-Kanal die Bilder zu den Spielen, die wir am kommenden Tag dann in der Podcast-Folge besprechen. Also schaut da auch gerne rein, wenn ihr mögt. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche und spielt was Schönes.
Bis dann!